Die Lesung heute ist Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 32 bis zum Ende des Kapitels, Vers 37. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubte, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Dies ist das Wort Gottes.
Herr, wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz, so dass unsere Anbetung weitergeht, wenn wir diesen Ort verlassen. Amen. Das Thema ist Namenswechsel. Und früher war es ja so, dass die Namensgebung sehr häufig mit der Taufe zusammenfiel. Bei euch war das vermutlich nicht der Fall. Der Name lag wahrscheinlich schon in der Schublade fertig. Aber was wir häufig erleben, ist, dass ein Namenswechsel mit der Taufe verbunden ist, wo jemand seinen Glauben wechselt oder überhaupt erst zum Glauben kommt. Wir hatten neulich eine Familie aus dem Sudan, kommt er aus Darfur und sie aus Kordofan, also zwei Menschen, die in dem Islam aufgewachsen sind. Er gehörte zum Kader der Moslembrüder im Sudan und hat sehr privilegiert gelebt und kam dann zum Glauben an Christus und hat dann in Verbindung mit der Taufe sich den Namen Paulus geben lassen. Und er ist ein Paulus. Er kam nach Assuan und musste fliehen. Er war im Gefängnis mit seiner Frau und hatte von uns gehört über Freunde. Und dort haben sie erstmal Zuflucht gefunden. Aber er konnte nicht schweigen von Christus. Er musste reden. Also er war so ein fanatischer Moslem, der zum Glauben gekommen ist, dem Christus ähnlich wie dem Paulus so frontal begegnet ist, dass er sein Leben total erneuert hat. Und ich dachte, ja, den Namen, den er sich gewählt hat, der passt wirklich zu seiner Persönlichkeit. Wenn wir jetzt hier mal überlegen sollten, also hier in der Gemeinde, sollten wir verschiedenen Mitglieder neue Namen geben. So der Gemeindevorstand hätte so die Aufgabe, einen neuen Namen auszusuchen. Und zwar nicht willkürlich, sondern ein Name, der die Charaktereigenschaft dieser Person besonders hervorhebt. Es wäre sicher interessant, diese Übung. Machen wir aber jetzt nicht. Aber vorgekommen ist es ja in der Gemeinde. Wir haben es gerade in dem einen Teil des Predigtextes gehört. Da gab es einen Josef aus Zypern, da ist er aufgewachsen. Seine Eltern waren Juden, die zur damaligen Zeit nach Zypern ausgewandert sind. Dort ist er dann quasi bilingual aufgewachsen. Er konnte Griechisch, er hat aber auch Hebräisch und Aramäisch gesprochen und kam aus irgendwelchen Gründen wieder zurück nach Jerusalem und war dort Teil der Gemeinde. Und es war so auffällig, dass er, wunderschön in dieser Übersetzung, ich muss es also jetzt nicht erklären, wie es vielleicht auch noch übersetzt werden kann, Barnabas, Diesen Namen haben ihm die Apostel gegeben. In der Luther-Übersetzung heißt es Sohn des Trostes. Aber dieses aramäische Wort, also Bar heißt Sohn und Nabas heißt trösten, aufbauen, aufrichten, ja, positiv in das Leben eines Menschen hineinwirken, entweder sprechen oder auch handeln. Und das sahen die Apostel in ihm. Und deswegen hat im Grunde sein Lebenswandel bewogen, dass sie den Namen Josef beiseite ließen und sagen, wir nennen dich jetzt einfach anders. Und das wollen wir heute mal sehen, warum der Barnabas genannt wurde oder was wir in seinem Leben sehen, in welcher Weise er Menschen ermutigte. Und von daher, das Ganze, also so diese Verbindung in den aramäischen Sprachen, wenn man Sohn des sowieso genannt wird. Ja, also ich werde in Ägypten Abul Banat genannt, der Vater der Mädchen. Ja, dasselbe kann man aber auch sagen mit Sohn. Also der Sohn von ein Ägypter ist Ibn al-Nil, der Sohn des Nils. Ja, damit ist keine biologische Verwandtschaft gemeint, sondern es ist Wesensverwandtschaft gemeint. Ja, so wie wir Jesus als Gottes Sohn bezeichnen und im Gespräch mit Muslimen denkt man, hat es einen biologischen Hintergrund? Nein, Muslime denken ja oft aufgrund koranischer Aussagen, Gott der Vater, Maria und daraus ist Jesus geworden. Und diese Gottessohnschaft Jesu lehnen sie ab. Aber es lohnt sich, darüber ins Gespräch zu kommen. Nicht Jesus ist im biologischen Sinne Sohn Gottes, sondern er ist Sohn Gottes. Das heißt, sein Wesen ist göttlich. Er ist Gott. So wie Ibn al-Nil, der Sohn des Nils, ein Ägypter ist. Ja, oder wie wir auch sagen, er ist der Sohn eines Ortes oder eines Dorfes. Also eine Zugehörigkeit oder eine Eigenschaft. Und so war das Wesen des Barnabas diese Ermutigung. Und die Gabe war so auffallend, dass die Apostel also sich hier zu einem Namenswechsel veranlasst sahen. Das zeigt auch, dass es ja schon immer Menschen gegeben hat, die Ermutigung brauchten. Nicht? Und wer braucht das nicht? Wir alle sehnen und lechzen danach, ermutigt zu werden. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, sind wir selber oft so geizig damit, sparsam. Gerade wir, ich denke, wir sind die meisten Deutschen jetzt hier, wir sind sehr kritisch, wir sind sehr analytisch, wir sehen eher, dass das Glas halb leer ist, als dass das Glas halb voll ist. Ja, und Frustration, Entmutigung, das alles lähmt unser Miteinander, macht uns vielleicht auch unfähig, andere zu ermutigen. Und manchmal fragt man sich, warum ist es eigentlich so? Ist das so unserer Volksseele aufgeprägt und aufgedrückt? Haben wir in unserer eigenen Biografie so wenig Ermutigung erlebt? Hatten wir fordernde, harte Eltern? Kommen wir aus einem Haus mit viel Kritik? Sind deswegen nicht in der Lage, mutmachend und positiv zu arbeiten und andere auch zu bewerten? Sehen wir, was fehlt? Natürlich sehen wir das alle viel leichter als das, was schon getan ist. Manchmal stellen wir Fehler anderer heraus, um selber gut dazustehen. Und schlichtweg, glaube ich, erleben wir zu wenig positive Beispiele. Aber wer fühlt sich nicht wohl bei Menschen, die so eine mutmachende Aura um sich her entwickeln, die in der Lage sind, Anerkennung und Lob und Ermutigung zu verbalisieren oder auch zeichenhaft weiterzugeben? Wie würden sich unsere Mitarbeiter eventuell wieder neu ins Zeug legen, wenn wir Lob, Anerkennung und Wertschätzung aussprechen würden? Aber wie gesagt, jetzt wollen wir mal in einem Schnelldurchgang sehen, was hat der Barnabas eigentlich gemacht? Wie hat er diese mutmachende Art umgesetzt? Zunächst einmal sehen wir, dass Barnabas die Not der anderen sieht und sich von ihr berühren lässt. Und er gibt ab. Durch sein Abgeben ermutigt er die Gemeinde. Wir haben gelesen im Predigttext, dass Barnabas ein Feld verkauft hat. Vermutlich können wir uns das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, welch ein großer Schritt das war, ein Stück Land in Israel zu verkaufen. Die Diaspora-Juden, die also im mediterranen Raum lebten, versuchten oft vor den Stadttoren Jerusalems sich ein Stück Land zu erwerben, um dort dem Wiederkommenden oder dem Kommenden, muss man sagen, die Juden, dem kommenden Messias zu begegnen in der Auferstehung. Und dem Barnabas war offensichtlich so ein Stück Land als Erbe zugefallen. Aber für ihn war in Christus diese Hoffnung erfüllt und deswegen, als er die Not in der Gemeinde sah, war er bereit, sein Erbstück zu verkaufen. Die, die sich im Alten Testament gut auskennen, haben möglicherweise schon einmal die Geschichte von Naboth und dem Weinberg gelesen, zu Elias Zeiten. Welch ein Ringen das war, dass Naboth sagte, es ist unmöglich, dass ich mein Erbstück, mein Erbland verkaufe und das darf auch der König eigentlich nicht antasten. Also da sehen wir etwas von dieser Bedeutung. Aber Barnabas sieht die Not in der Gemeinde. Die Gemeinde wuchs überdimensional und so verkauft er seinen Acker, sein Erbstück, weil seine Hoffnung in Jesus erfüllt war. Und das war auch ermutigend für andere in der Gemeinde, die dann seinem Beispiel auch gefolgt sind. Also ganz schlicht und einfach war der Barnabas auch ein Praktiker und hat nicht an dem festgehalten, was ihm eigentlich zustand, was ihm gehörte, sondern er sah die Not und ließ sich berühren. Und dadurch ermutigte er die Gemeinden. Dadurch kam Geld in die Gemeinde und man konnte sorgen für die Nöte der wachsenden Gemeinde. Ein zweiter Aspekt in der Apostelgeschichte, weil der Barnabas ist eine sehr interessante Persönlichkeit, die in der Apostelgeschichte mehr oder weniger untergeht. Wir haben im ersten Teil der Apostelgeschichte den Petrus, in der zweiten Hälfte den Paulus. Und in beiden Teilen kommt irgendwo der Barnabas vor. Der wird 28 Mal erwähnt sogar in der Apostelgeschichte, gar nicht so wenig. Und wir merken, hoffe ich auch, am Ende der Predigt wird jeder sehen, Menschenskinder, das war ein sehr interessanter Mann, der einfach unterbelichtet ist. Als die Gemeinde in Jerusalem in die Verfolgungswelle kam, war so, dass viele flüchteten aus Jerusalem und einige gingen auch nach Syrien, nach Antiochien. Das liegt heute in der Südtürkei an der Grenze zu Syrien. Und dort fingen sie an, auch unter Nichtjuden das Evangelium zu sagen. Apostelgeschichte 11. Und dann brach eine richtige Erweckung aus. Es gab einige Juden, die zum Glauben gekommen sind, aber viele Nichtjuden. Und so bestand die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Aber es war eine Bewegung und die Nachricht kam nach Jerusalem. Und man war sich nicht ganz sicher, sind die auch glaubensfest, sind die von der Lehre her okay oder was sollen wir davon halten? Und dann haben die Apostel gesagt in Jerusalem, wir schicken den Barnabas dahin. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte 11, dass der Barnabas dorthin ging und sich gefreut hat über das, was Gott dort tat. Und er die Menschen ermutigt hat, fest im Glauben zu werden. Ja, er sollte also nach dem Rechten sehen. Da war etwas aufgebrochen, unabhängig von den Aposteln in Jerusalem. Und da erkennt er in einer Bewegung, die nichts mit der Arbeit in Jerusalem zu tun hatte, das Handeln Gottes. Und er äußert sich eben zunächst nicht kritisch, was die jungen Gläubigen noch nicht verstanden haben. Ja, vielleicht, wenn wir als Deutsche dorthin gekommen wären, wir haben gesagt, ihr braucht noch Lehre in dem Bereich und das fehlt noch und ist ja schön, dass ihr glaubt, aber All das sehen wir hier nicht, sondern er freut sich, ja, er freut sich, als dieser hingekommen war, Kapitel 11, Vers 23, als dieser hingekommen war und sah die Gnade Gottes, ward er froh und ermahnte sie alle, ermutigte sie alle, dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben sollten. Das war also seine Reaktion. Er konnte sich mitfreuen an etwas, was Gott außerhalb und neben ihm getan hatte, und ermutigte die jungen Christen, bei Jesus zu bleiben. Also er konnte sich freuen an Frucht, die nicht durch ihn gewirkt war. Neidlos sieht er darin Gottes Handeln. Er hat eine große geistliche Perspektive. Und ich glaube, das Geheimnis war auch so, wie wir es in Vers 24 lesen. Er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glauben. Gutherzig, gefüllt vom Heiligen Geist, und er führte ein Leben, das Ausdruck war des Vertrauens zu Gott. Und deswegen hatte er auch eine positive Perspektive. Ja, und so klingt er sich ein ins Handeln Gottes mit seiner Gabe der Ermutigung, die wir heute Nacharbeit oder Jüngerschaftsschulung nennen würden. Er konnte sich mitfreuen und die jungen Christen ermutigen, obwohl er an den Anfängen ihres Glaubenslebens nicht beteiligt war. In einem dritten Bereich merken wir, wie Barnabas ein Ermutiger ist, jemand, der aufbaut, der aufrichtet, der das Wort und die Handlung zur rechten Zeit in der Weise ausdrückt, dass Menschen gefördert werden. Er hatte nicht nur die Massen im Blick, sondern den Einzelnen. Als er jetzt so in dieser Erweckungsbewegung am Arbeiten ist und sehr beschäftigt ist, da fällt ihm auf einmal der Paulus ein. Der Paulus war mittlerweile verschwunden. Der war nach Tarsus zurückgekehrt. Übrigens war es auch da Barnabas, der im Kapitel 9 lesen wir, dass der Paulus die Apostel in Jerusalem kennenlernen wollte, dass die aber erst sehr unsicher waren und zurückhaltend, sich auch nicht sicher waren, ob der Paulus überhaupt richtig zum Glauben gekommen ist. Ja, so wie heute, wenn ein Salafist oder ein ISIS-Mensch zum Glauben kommt, jedenfalls in der arabischen Welt, ist es auch in den Gemeinden dann so, dass man erstmal misstrauisch ist und sagt, ist das jetzt ein neuer Stasi-Mitarbeiter? Und deswegen hält man sich erstmal zurück, weil man das gar nicht glauben kann, dass jemand, der so radikal gegen Gott gearbeitet hat, auf einmal so eine 180-Grad-Wende machen kann. Und da war es Paulus, der sagt, doch, ich kann euch bezeugen, Barnabas, ich kann euch bezeugen, der Paulus ist wirklich zum Glauben gekommen und er hat ihn quasi in den Apostelkreis eingeführt und Vertrauen geweckt für den Paulus. Aber wie auch immer, jetzt ist der Barnabas also busy in Antiochien und hat alle Hände voll zu tun und zu viel zu tun und erinnert sich an Paulus und sucht nach ihm und lässt nach ihm suchen und bringt ihn in die Mitarbeit nach Antiochien. Er weiß um die Berufung Gottes über dem Leben des Paulus. Er ahnt, und ich denke, er hat das in der Mitarbeit auch gesehen, welche Gaben der Paulus hatte. Und er sah das Potenzial des Paulus und hat es gefördert. Und die beiden haben also dann in Antiochien zusammengearbeitet. Und in Apostelgeschichte 13, da werden beide ja auch als Lehrer und Propheten genannt. Ja, es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten erzogen war, und Saulus. Das war also die Gemeindeleitung dort. Möglicherweise, ich denke, unter der Mentorschaft, unter dem Training des Barnabas, konnte der Paulus seine Gaben so richtig entfalten und er kam in die Gemeindeleitung. Und dann war es so, dass die Gemeindeleitung ein Beten und Fasten ausgerufen hat und da wurde deutlich, Gott möchte Barnabas und Paulus in den interkulturellen Dienst haben. Sie sollten das Evangelium weitertragen nach Europa. Und die Gemeinde sendet 40% ihrer besten Leute aus, gleich aus der Gemeindeleitung. Auch ein ganz interessanter Gedanke. Das wurde mal in einer Klasse im Religionsunterricht gefragt, was ist ein Missionar? Und da meldet sich ein Junge und sagt, das ist ein Pfarrer, der seine Prüfung nicht bestanden hat. Hier ist es so, die Besten werden geschickt. Nicht die, die es geschmissen haben, die es nicht packen zu Hause, die sind dann noch gut genug für, sondern das Gegenteil müsste eigentlich der Fall sein. Ja, die Herausforderungen sind größer, im interkulturellen Kontext zu arbeiten und so weiter. Also die Gemeinde sendet von 5 Mitarbeitern 2 gleich mal in die Mission. Und dann machen die beiden sich auf den Weg, das können wir jetzt nicht so im Einzelnen studieren, aber es ist sehr auffällig, dass es zunächst heißt, Barnabas und Paulus. Und auf einmal dreht sich das. Auf einmal heißt es Paulus und Barnabas. Und der Lukas hat sich ja als wirklich guter Geschichtsschreiber erwiesen, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte. Und der hat das sicher nicht nebenbei gemacht und der hat sich auch nicht vertan, sondern da ist etwas in der Rangfolge gewissermaßen geschehen. Der Barnabas ist nämlich in die zweite Reihe zurückgetreten und hat den Paulus in seine Berufung hineingeführt. Er hat gesagt, ich weiß, dass Gott dich berufen hat, dass Jesus dir vor Damaskus begegnet ist, damit du ein Missionar unter den Nichtjuden bist. Und da hat er ihn hineingeführt und ist dann zurückgetreten und hat Paulus die Leitungsverantwortung übergeben. Ich glaube, dass der Schriftbefund im Neuen Testament deutlich genug ist, um zu sagen, ohne Barnabas und seine Vision und sein Engagement im Leben des Paulus hätten wir nicht den Paulus, den wir heute kennen. Es sei denn, Gott hätte einen anderen Menschen berufen, der denn dieselbe Funktion ausgeübt hat im Leben des Paulus. Und so, glaube ich, müssen wir uns auch immer wieder fragen, in jeder Gemeinde, in der wir mitarbeiten, wo stecken noch ungehobene Schätze und Talente? Wen müssen wir suchen und an die Arbeit stellen? Wo hat Gott vielleicht schon eine Berufung über einen Menschen ausgesprochen, die aber nochmal die Bestätigung auch durch die Gemeinde braucht? Wo sollten wir Gaben und Fähigkeiten anderer fördern und möglicherweise selber in die zweite Reihe zurücktreten oder neue Aufgaben beginnen? Barnabas ermutigt dadurch, dass er Not sieht, sich berühren lässt und abgibt. Barnabas ermutigt junge Gläubige, dass sie Jesus nachfolgen. Er freut sich mit ihnen über ihren Anfang, aber er investiert sich in ihr Leben, dass sie im Glauben wachsen. Das Ergebnis war ja dann, dass noch einige Tausende dazu kamen und die Gemeinde wuchs. Barnabas investierte sich in Paulus, so dass Paulus in seine Berufung hineinfand und dann auch der Apostel sein konnte, den Gott sich vorgestellt hatte. Und noch eins, ein letztes. Der Barnabas macht auch denen Mut, die versagt haben. Er gibt ihnen eine zweite Chance. Wieder eine einzelne Person. In der Apostelgeschichte 13 lesen wir, dass mit Barnabas und Paulus auch Johannes Markus mitging. Wir lesen jetzt nicht, dass der Johannes Markus auch gesegnet wurde und ausgesandt wurde, sondern er war einfach dabei. Und ein paar Verse weiter lesen wir, dass er das Missionsteam verlassen hat. Wir wissen nicht warum. War er krank? War ihm das Reisen zu beschwerlich? Oder fand er sich nicht angemessen? Das alles wissen wir jetzt nicht genau. Als dann Paulus und Barnabas von der ersten Missionsreise zurückkamen, eine Zeit in Antiochien verbrachten und dort berichtet haben und dann wieder aufbrechen wollten zur zweiten Reise, um die entstandenen Gemeinden zu besuchen und auch weiter nach vorne zu gehen und weiter neue Gemeinden zu gründen, wollte der Barnabas den Johannes Markus wieder mitnehmen. Der Paulus war aber strikt dagegen. Ja, Paulus war ein Pionier, der war ein Evangelist, der konnte Leute, die ihn aufhalten, in seinem Team nicht gebrauchen. Bei ihm musste es vorwärts gehen. Und da war ihm offensichtlich der Johannes Markus nicht adäquat genug. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass Barnabas ein Verwandter war zum Johannes Markus. Aber ich glaube, es war letztlich nicht die Verwandtschaft, die den Barnabas dazu getrieben hat, sondern dem Johannes Markus nochmal eine Chance zu geben, sondern es auch da hat er, so wie in Paulus, Potenzial gesehen, was aber noch der Förderung bedurfte. Und so haben sich die beiden erstmal kräftig gezofft, der Paulus und der Barnabas, sind dann eigene Wege gegangen. Silas ging mit Paulus und Barnabas nahm den Johannes Markus mit und investiert sich in jemanden, der eine zweite Chance braucht. Und ich glaube, wir alle sind Menschen, die, wenn wir zurückblicken, die auch Menschen erlebt haben, die ihnen eine zweite Chance gegeben haben. Wir sollten Menschen sein, die anderen, auch nachdem vielleicht nicht alles so gut gelaufen ist, eine neue Chance geben und haben es selber wahrscheinlich schon öfters erlebt. Es gibt eben keine Perfektion. Es gibt kein Ergebnis ohne Weg. Und deswegen lohnt es sich auch, in Einzelpersonen zu investieren, damit sie dahin kommen, wo Gott sie haben will. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12, an Timotheus: Bring Johannes Markus mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Aha, irgendwas muss passiert sein. Es ist vermutlich durch diesen seelsorgerlichen Dienst des Barnabas während der zweiten Missionsreise, dass er die Gaben des Johannes Markus fördern konnte und dass sogar Paulus am Ende dieses Weges anerkennen muss, der Johannes Markus taugt fürs Reich Gottes. Er ist nützlich zum Dienst. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Grüße auch von Johannes Markus, meinem Sohn. Möglicherweise ist der Johannes Markus ursprünglich durch den Petrus zum Glauben gekommen. Wir wissen es nicht genau. Aber die alten Quellen sagen uns, dass Johannes Markus mit Petrus in Rom war und dass er der ist, der die Verkündigung und die Geschichten des Petrus aufgeschrieben hat, sodass wir heute unser Markus-Evangelium haben. Das ist der Markus. Barnabas hat sich hier in jemanden investiert, zu dem Paulus die Geduld fehlte. Und das Ergebnis ist, dass wir heute das Markus-Evangelium vor uns haben. Aber nicht nur das, sondern die große ägyptische Kirche führt sich gerade auf diesen Johannes Markus zurück. Die Tradition sagt, dass er in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts in Alexandrien gearbeitet hat und dort eine Gemeinde entstanden ist, die sich dann über ganz Ägypten hin ausgebreitet hat. Und noch heute nennt sich der koptische Papst der Nachfolger des Johannes Markus. Also Johannes haben sie weggelassen, aber sie meinen den Markus, den Johannes Markus, der mit Paulus und mit Petrus unterwegs war. Und das ist doch schon interessant, dass wir sagen können, wenn sich jemand, es lohnt sich auch, sich in einzelne Menschen zu investieren. Die Multiplikationskraft, die daraus entsteht, die können wir in dem Augenblick noch gar nicht ermessen. Der Barnabas war jemand, der in einer Erweckungsbewegung arbeiten konnte, unter vielen Menschen, aber der sich auch in besonderer Weise um zwei einzelne Menschen gekümmert hat. Um Paulus und um Johannes Markus. Und deswegen, denke ich, ist der Barnabas eine Ermutigung für uns alle, dass wir uns überlegen, wo könnten wir in unserem Umfeld, Ehe und Familie, Studienkollegen oder auch Arbeitskollegen, wo können wir mehr Mutmacher sein? Und manchmal kann man das durch ganz einfache Dinge auch. Nicht nur durch ein gutes Wort, durch eine Karte. Meine Frau macht das besonders mit den Karten von Marburger Medien. In Kairo an der Schule stellt dem Direktor einfach mal so Kraft für den Tag, irgendwie so ein Kärtchen mit einem Teebeutel auf den Schreibtisch oder schreibt Karten zu Dienstjubiläen oder zu Geburtstagen und hat so einen richtigen Dienst der Ermutigung entwickelt. Oder dass man dem Nachbarn mal die letzte Marmelade, ein Glas der letzten Marmelade mit rüberreicht oder wie auch immer, vielleicht beim Umzug hilft, wie wir das vorhin gehört haben. Das sucht eine Familie Weiß Hände, die mithelfen. Auch das sind praktische Zeichen der Ermutigung. Und als Gemeinde auch immer wieder zu fragen, wo investieren wir uns in andere? Machen wir das genügend? Wo brauchen wir mehr Mentoren und Seelsorger, die sich gutherzig und positiv in die Generation von morgen investieren? Wir brauchen Mutmacher. Kritik ist so einfach und so entmutigend und zerstörerisch. Denn nur die, die dieses Mutmachen auch erfahren haben, können wiederum Mutmacher für die nächste Generation sein. Und ich denke, die Gemeinde Jesu sollte ein Ort des Aufrichtens und Aufbauens und Mutmachens sein, weil wir einen Gott haben, der Vater aller Ermutigung ist. Und so kleine Barnabasse, glaube ich, können wir in unserem Lebensumfeld immer sein. Das wünsche ich uns allen. Amen.